Ich hatte zwar keine Chance, aber es gibt doch viele Menschen, denen geht es schlechter als mir. Magst du dich erinnern, in welchem Zusammenhang die Worte gefallen sind?
Ja, das ist kurz nach dem Schicksalsschlag von mir, vom 8. Dezember, als ich den Unfall hatte. Und ja, man ist natürlich im Rollstuhl, man ist irgendwo niedergeschmettert, man ist zu unterstunden. Aber gleich irgendwo sieht man, es könnte noch viel schlimmer sein. Und das ist, der Satz ist dort dann auch entstanden in der ersten Zeit in der Reha in Nottwil.
Herzlich willkommen im Flowing Podcast, unsere Vision, deine Inspiration. Silvano Beltrametti, ehemaliger Skirennfahrer, Hotelier und Direktor vom Berghotel Ciantieni und Naturliebhaber. Mein Name ist Raphael Fessler und ich wirke als Therapeut, Mentor und Speaker. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht es dir heute, Silvano?
Mir geht es gut. Ich bin wohlauf, zufrieden, glücklich. Bin aber allerdings auch ein bisschen müde. Ist Saisonende bei uns jetzt hier im Ciantieni. Wir haben eine harte Wintersaison gehabt. Wir haben viel gearbeitet. Und jetzt drehen wir den Schlüssel und brauchen ein bisschen Erholung und freue mich ein bisschen auf Ferien.
Das kann ich absolut verstehen, obwohl wir noch mitten im Winter sind. He? Weißt du, was die Vorname bedeutet, Silvano?
Ja, im Direkten natürlich nicht. Also ich bin hier aufgewachsen auf der Lenzerheide, bin ein Schweizer, ein Bündner, bin mit meinen Wurzeln auch über den Urgroßvater auch von Italien herkommend. Und natürlich, der Name selber ist italienisch, von dem her, das ist das, was ich für den Silvano-Namen kann sagen.
Genau, Silva, Wald, und Silvanus, Gott. Bedeutung wird meist vom Waldmann oder dem Waldmensch zugeschrieben, aus dem Wald oder zum Wald gehörig, im Wald lebender interpretiert, also eng mit der Natur verbunden. Gehst du in Resonanz mit dem?
Das ist so. Ich bin ein sehr stark verbundener Mensch mit der Natur, mit natürlich in der Lenzerheide, wo ich wohne, bin immer schon als Junge gerne draussen in der Natur, im Wald. Habe gerne gepilzelt, jage heute gerne. Habe mit der Jagd natürlich auch irgendwo ja, ganz schöne Momente in der Natur draussen. Und das will ich nicht missen.
Mhm, das verstehe ich eben. Man kann hier raus die Ski anlegen und man ist schon mit drin. Wie würde ihn beste Freund, deine beste Freundin dich beschreiben?
Ja, ein Naturbursche. Einer mit einem Mensch, der die Ärmel hinterlitzen kann, der kann arbeiten, der aber auch das Leben kann geniessen kann. Mhm. Und zufriedener, glücklicher Naturbursche.
Ich nehme vor allem so eine Ruhe wahr. Also wenn ich bei dir da hocke, dann macht es so zzt, Slowdown irgendwo.
Das ist etwas, ja, ich bin spielen. Schon wahrscheinlich jetzt in einem Gespräch drin, der ruhende Pol, das kann ich von mir sagen, bin aber jetzt natürlich auch zum Teil schon auch aufbrausend und ein energiegeladener Mensch, der dann auch mit den Mitarbeitern und mit dem Team zwischen denen, wenn es dann nicht so läuft, auch kann poltern. Also es ist nicht nur immer der ruhende Pol in mir drin.
Was passiert denn, oder wie würden sich deine Mitarbeiter dich dann beschreiben, wenn ja, der Silvano mal aus sich rauskommt?
Halt gleich impulsiv. Mhm. Und meine guten Freunde, Umfeld, Familie, meine Frau sagen mir eigentlich alle immer ein bisschen auch der General. Ja. Also ich bin schon der, der zum Teil viel bestimmt, okay, und bestimmen will, ohne sagen, so will ich es haben. Und das merke ich auch im Job. Also ich bin schon die Führungsposition, die ich da habe im Hotel, wo wir zusammen machen, die Frau und ich, wir entscheiden, wir zwei, und sagen, so wollen wir es. Und das Team muss das machen, wie wir es auch sagen, wie wir es wollen. das ist uns sehr wichtig. Unsere Philosophie, unser Gedankengut, unser Herz, das da drin steckt, das müssen sie auch können so umsetzen, wie wir sagen.
Hast du, ich sage jetzt mal, Dominanz immer schon gehabt, auch als Kind oder dann Karriere nachher?
Ja, ist vielleicht ein bisschen gewachsen, auch durch den Sport. Man ist natürlich im Skisport drin, einerseits im Team drin, aber man muss selber Entscheidungen fällen, man ist selber im Start. Wenn man durch das Starttürli geht, ist man auf sich selber gestellt und lernt vielleicht auch selber Entscheidungen zu treffen, für sich selber da zu sein und einzustehen. Und ja, das wird ich sicher auch im Leben mitgenommen haben. Dass ich da und dort für mich Entscheidungen muss treffen und umsetzen und ja, auch im Einzelsport die Leistung von mir selber auch zählt, wo ich natürlich mich nicht verstecken kann. In einem grossen Team und bei einem schlechten Tag im Sport hat man die Leistung nicht abgerufen und so lebe ich eigentlich auch heute im Leben drin, ja, im Beruf drin, mit meinen Freunden und so weiter, wo ich schon die Sachen vom Sport mitnehme.
Wir gehen noch ein bisschen tiefer. Was hast du das Gefühl, wer bist du und warum bist du hier in diesem Leben?
Es ist eine Sinnesfrage. Also ich glaube, es ist ein Geschenk, das jeder von uns kriegt, um auf dieser Welt zu sein und zu leben. Und irgendwo die Lebensaufgaben und der Sinn von sich selber zu finden. Und ja, wenn ich jetzt zurückschaue auf die 47 Jahre, habe ich es, glaube ich, nicht so schlecht gemacht. Also habe ich sehr, sehr viel können erleben, bewegen, sein und irgendwo auch einen gewissen Sinn vielleicht der Gesellschaft aufzeigen, mit meinem Unfall, mit dem Weg zurück, dass man eben auch immer wieder eine zweite Chance im Leben kriegt. Das sind sicher Sachen, die durch meinen Unfall, durch meine Person, die in der Öffentlichkeit gestanden ist, auch aufgenommen worden ist von der Allgemeinheit.
Silvano, nimm uns mit in Schnee. Wie hat das Ganze angefangen, da in der Heide oben? Die ganze Reise.
Ja, das ist. Ich bin natürlich aufgewachsen als zweiter Sohn in der Familie Beltrametti. Papa und Mama von mir haben viel gearbeitet, haben uns aber eigentlich früher schon gesagt, ihr könnt Ski fahren, könnt im Fastatsch hinten neben Casa Basilea, wo ich aufgewachsen bin, 500 Meter nebendran, ist die Skischule selber war. Ich habe den Anfang und den Ursprung dort mit Skifahren angefangen. Das ist heute das grosse Kinderland, Fastatsch, von der Schweizer Skischule, wo natürlich die Veränderungen alles gekommen sind. Aber dort habe ich angefangen, in Valbella Skifahren. Dreijährig. Zuerst natürlich noch mit der Pizza. Und irgendwann hat man angefangen, parallel fahren. Ja, und schnell einmal gespürt, ich hatte einfach Freude. Also mit 5, 6, 7 Kindergarten und Schulzeit, jede freie Minute, sind wir eigentlich draußen an dem Fastatsch-Skilift, am Skifahren und haben uns draußen bewegt. Das war der Winter und der Schneesport, der enorm viel gegeben hat dort als kleines Kind.
Dann irgendwann hat es wahrscheinlich geheissen, gehen wir mal durch die Türli durch.
Ja, wie es halt so anfängt, das ist einerseits natürlich dann die Skischule gewesen, dann gibt es ein Skischulrennen, dann gibt es irgendwo so im Kindergarten schon Kindergarten-Skirennen und dann gibt es irgendwo vom Skiclub, wo man dann reinkommt und einmal in der Woche ein Skiclub-Training hat, wo man die ersten Rennen gefahren ist, mit Skiclub Rennen auch, mit 7, 8. Und ja, ich bin immer zuoberst gestanden und natürlich, ja, hat man dort natürlich schon gespürt, ja, der Silvano ist jetzt nicht, er ist ein Talent, das die zwei Bretter beherrschen dort. Und es hat mir riesig Spass gemacht. Und Rennen fahren und irgendwas, wo durch die Türli fahren, ist halt als Junge schon lässig.
Mhm. Also so die IO-Zeit bist du immer vorher gewesen? Oder ziemlich?
Ja.
Ziemlich. Gut, dann machen wir ein einen Sprung. Dann gehen wir so ein bisschen das Nadelöhr oder die Zeit, wo sie ja dann wo viele ausscheiden. Dann haben mal 15, heute glaube ich ist mit 16, wo man dann in die FIS-Rennen einsteigt. Wie ist das bei dir dort so verlaufen, der Weg dann gerade um die Pubertät, Jugendzeit?
Ja, ich bin eigentlich relativ früh mit 16 in die Junior-Nationalmannschaft gekommen. Ich bin dort im ersten Jahr FIS-Rennen wie alle anderen mit dem 140, mit dem 160 wieder gestartet und habe mich müssen führen schaffen. Habe dann aber eigentlich relativ schnell im Slalom und im Riesenslalom können gute Punkte rausfahren. Die Nachwuchsförderung und die Strukturen sind eigentlich sehr gut im Schweizer Skisport schon bei mir gewesen. Das heisst, die Förderung, die war da gewesen, wo man Schritt für Schritt gegangen ist. Also wirklich Step by Step. Oder? Also man ist irgendwo angefangen jetzt von der FIS-Rennen auf Richtung Europacup, bis man dann irgendwo im Weltcup steht, hat man mit dem Coaching und mit dem Training und in der ganzen Struktur drin das gut gemacht. Also man macht eigentlich kleine Schritte, kleine Ziele, bis man irgendwo Vision, wo weit weg ist, eine Weltmeisterschaft oder ein Olympiasieg. Für das braucht es kleine Schritte. Und das sind halt am Anfang FIS-Rennen, irgendwo in Europa rennen und irgendwo in Weltcup rennen.
Aber das Bild von Olympia und Weltmeisterschaft, das ist definitiv schon früher gehabt, oder?
Das ist so.
So als kleiner Bub.
Ja, als kleiner Bub, also sicher also als 12, 13, 14-Jährigen ist das sehr präsent gewesen, oder? Man hat in diesen Jahren als 12, 13-Jährigen eigentlich einen Zurbriggen gesehen im Fernsehen und hat gesagt, so will ich auch werden. Und hat schon Olympische Spiele, ich mag mich erinnern, Calgary 88 oder Albert Wirth, das hat einem dann irgendwo als kleiner jugendlicher Teenager schon inspiriert und gesagt, dort will ich auch mal auf dem Podest stehen und vorne drin stehen.
Ja, dann sind die ersten Junior-WM gekommen bei dir, erfolgreich. Du hast zweimal Silber geholt, einmal Bronze, bin ich richtig. Im Hochhebig, das ist gerade bei mir daheim, 96, da mag ich mich erinnern, wenn du so Pin gehabt dann zumal. Wie ist noch der Weg für dich weitergegangen an, immer noch Aufstieg B-Kader, Europacup-Team und dann relativ schnell im Weltcup?
Ja, richtig. Also die Junioren-WM sind eigentlich bei mir nie so aufgegangen, wie es sollte.
Hat schon dürfen Gold rausholen?
Ja, ist logisch. Ja. Ich bin dort dann eigentlich auch von 16 weg bis 19 bin ich die Nummer 1 auf der Weltrangliste in meinem Jahrgang sowieso im Slalom, im Riesenslalom, im Super-G und in der Abfahrt. Also, wow. Das ist immer so ein bisschen ein Zeichen gewesen. Ich habe dann aber an der Junioren-WM eigentlich immer ja, entweder riesen Fehler gemacht und irgendwo schlecht gefahren, wo ich eigentlich nie das abgerufen habe, was ich können habe. Aber es hat dann gleich zu 3 Medaillen gelangt. Aber natürlich nie zu oberst. Mhm. Der Weg ist dann ziemlich schnell. Ich bin natürlich recht gefördert worden, weil man in den Jahren, wo ich den Aufstieg gemacht habe, natürlich eher schwach da war in der Schweizer Herren-Ski-Nation. Also wir sind sehr schmal aufgestellt gewesen. Und dann hat man natürlich die Jungen schon dementsprechend auch früher in den Weltcup reingenommen. Also ich bin mit 19 in mein erstes Weltcup-Rennen gefahren und dann im Weltcup geblieben. Ja. Mit 20 und 21, bis dann der Unfall gekommen ist. Und haben ja, vielleicht auch nicht ganz die Zeit hatte,
das Progressive,
wo vielleicht ein anderer hätte, wenn das Team vorne raus recht stabil und erfolgreich ist, wo die Jungen eigentlich in Ruhe kommen können. Mir hat man dann schon immer ein bisschen gestupft. Eben. Jetzt kommt das Jahrhunderttalent und sollte Leistung und jetzt kommt einer, der den Österreicher ein bisschen kann
das Wasser reichen
und ja, durch das ist man vielleicht unbewusst als Junge dann auch ein bisschen zu viel gestossen worden. Das ist nicht jetzt der Grund, warum ich einen Unfall hatte. Schlussendlich ist es relativ schnell gegangen bei mir, als ich in den Weltcup gekommen bin. Ich bin dann auch in dem Jahr vor dem Unfall durfte ich Nummer 5 sein auf der Weltrangliste in der Abfahrt und bin 21 gewesen.
Das ist extrem.
Und meine Leute vorne dran, wie ein Hermann Mayer und ein Eberharter, die sind natürlich alle 10 Jahre älter gewesen. Und da sieht man schon, eben, der junge wilde Hund ist gekommen, hat vielleicht dort auch da und dort mal gebremst werden von den Trainern, wo man gesagt hätte, nur langsam, du hast deine Zeit.
Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich bin Junior-Weltmeister geworden und auch mit 18 im Weltcup gewesen. Und wir haben auch in der Schweiz haben wir nur 2 Startplätze gehabt, der Weltcup-Rennen als Ausserhalb von der Schweiz. 3 haben wir gehabt und 2 sind nicht mehr besetzt gewesen. Also noch ein Junge dürfen fahren. Auch eine Zeit gewesen, wo wir nicht gut gewesen sind im Slalom. Also die Junior-WM war die einzige Medaille gewesen. Wenn du jetzt zurückschaust, was in den letzten Jahren gegangen ist, oder, ist extrem. Warum bist du weg vom Slalom, vom Riesen? Oder warum bist du weg, die Entwicklung?
Ja, das ist eigentlich auch wieder... Die Skination Schweiz hat natürlich im Speed-Bereich dort eine relativ eine schmale Dichte gehabt im Weltcup. Oben. Man hat dann eigentlich die Jungen ziemlich schnell reinnehmen, dass man eigentlich 1, 2, 3 Leute hat im Speed-Bereich. Ich mag mich erinnern, also es ist ein Amber Hoffmann, ein Defago, ein Grünenfelder, die sind alle 2 Jahre älter als ich war, aber auch die sind gut Slalom gefahren mit 16, 17, 18 und Riesenslalom. Und auch die sind alle richtig Speed-Bereich. Also Defago schlussendlich auch Olympiasiegerin in der Abfahrt. Die sind gut Slalom und Riesen gefahren, aber auch die haben dann ziemlich schnell, weil man wahrscheinlich in der Abfahrt die Königsdisziplin hat, weil man natürlich sagt, in der Abfahrt, ja, das ist das, was zählt gegenüber einer Österreicher Nationenwertung und so weiter, halt schon gerne Königsdisziplin in der Abfahrt auch 1, 2 Schweizer vorne gehabt hätte. Auf der Weltrangliste, wo mitmischeln, zu vorderst vorne. Und darum hat man mich wahrscheinlich dann auch ziemlich schnell richtig Speed genommen. Aber es hat mir auch Spass gemacht.
Ja, du bist schnell gewesen. Also du, mein St. Anton, 2:01, 4. Rang, 900 gefällt auf einer WM-Medaille mit 21. Also es ist verrückt, wenn man jetzt so schaut, ich weiss nicht, wie alt der von Almen ist. Der ist jetzt extrem jung gekommen. Aber sonst sind normal wie Speed oder irgendwo Mitte, Ende 20. Das ist verrückt, oder, dem Alter schon 4. Rang.
Ja, das ist richtig. Also das, ich war ein Junge gewesen, ein Draufgänger gewesen, hatte Spass am Speed, an der Abfahrt, aber ich bin natürlich schon immer 7, 8 Jahre jünger gewesen als die dominiert haben um die Zeit. Und macht mich natürlich auch stolz, irgendwo als junger Fahrer dort dann auch schon können mitheben mit der Weltspitze, wo es dann auch 2002, wo für mich die grosse Vision war, Salt Lake City, hätte können aufgehen, wenn ich jetzt den Unfall nicht gehabt hätte, am 2001 im Dezember, weil dementsprechend bin ich ja dort dann auch in die Saison reingestartet, durfte im Super-G Dritte sein, habe gewusst, in der Abfahrt bist du noch stärker. Ja, es wäre gut gekommen.
Darf ich dich einladen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit in den Tag zu nehmen, in Val d'Isère, wo das passiert ist? Ja, wenn du das erlebt hast, vielleicht ein bisschen die Stunden davor, gerade jetzt, wo du erzählst, oder eigentlich so, hey, ich gewinne heute, oder die Chancen sind sehr gross. ja, und wie es denn, was dann natürlich im Moment passiert ist?
Ja, es war ein Tag, wo ich mich natürlich gut zurückerinnere, mag heute noch. Schlussendlich mit dem Unfall, wo ich bei 1000 Mal oben runterfahre, einmal den Fehler mache. Aber auch schon die Besichtigung vorher, wo du eigentlich gespürt hast, ja, bist du bereit, fühlst dich gut. Auch gespürt hast, dass die Eberharter oder ein Lasse Schüss in der Besichtigung halt auch anschauen und denken, der Hund könnte schnell sein heute. Und ja, ja, und schon gespürt, dass ich auch eine gewisse Favoritenrolle habe an dem Wettkampf. Ich habe mich aber nie überladen gefühlt oder irgendwas, wo jetzt unter... Ich habe das genossen, ich bin gerne an den Start gegangen und habe mich sehr gut gefühlt. Und wie gesagt, von 1000 Mal oben runterfahren passiert einmal so ein kleiner Fahrfehler, leider an einer blöden Passage. Es hat mich dann direkt Richtung Hochsicherheitsnetz, bin etwa 10 Meter weg gewesen, wo es mich gedreht hat, mit 120 Stundenkilometer. Die 10 Meter sind natürlich im Bruchteil von Sekunden vorbei, wo es mich ins Netz hineinschleudert, wo ich dann eigentlich gedacht habe, jetzt kommt der Rückschlag. Auf den auch gewartet. Aber ich habe das Netz aufgeschnitten mit dem Ski, bin ungebremst durch, habe dann hinten drauf am Eisenpfeiler mit dem Kopf eingeschlagen. Schon richtig Wald und auf einem spitzigen Stein mit dem Rücken gelandet. Und ja, bin dann 2-3 Minuten bewusstlos gewesen an der Unfallstelle und dann aufgewacht. Ja, das sind harte Momente gewesen, wo man dann starke Rückenschmerzen hatte, eigentlich wollte hat Signal geben auf Bein. Knie ist etwas verletzt. Irgendwo bewegt es mich, aber es ist nichts gekommen. Und dort sind natürlich die ersten Gedankenzeuge schon da gewesen. Mit der Querschnittlähmung. Natürlich noch viel, viel weiter weg, wo man auch... Es ist dann auch in dieser halben Stunde, bevor es mich dort können, haben bergen an dieser Unfallstelle, um zu überleben gegangen. Ich hatte sehr viel Blut in der Lunge. Ich bin auch froh gewesen, dass ich ein gutes Team um mich herum hatte. Der Cheftrainer, der Dieter Bartsch, war an der Unfallstelle gewesen. Der Mannschaftsarzt von uns, von Swisski, war bei mir gewesen. Und ja, es ist um das Überleben gegangen. Also ich habe gespürt, wenn ich die Augen zumachen würde, wäre es wahrscheinlich fertig gewesen. Und einschlafen.
Ja, du hast von den Bildern her, ich habe es nochmal angeschaut, das ist wie durch Butter. Also du bist dort durch das Netz durch, wie durch Butter, das ist schon crazy. In Wald, das ist noch spannend jetzt, wegen dem Namen auch. Jetzt nicht irgendwie, gell?
Ja, logisch.
Jetzt kommen wir jetzt gerade so. Ja. Und eigentlich noch spannend, oder, dass der Wald dort war und dich ja, irgendwo aufgefangen hat. Magst du dich noch an die Worte erinnern, wo der Dieter bei dir war, was du gesagt hast?
Ja, es ist sicher um auch die Familie gegangen und die Freunde und um das Umfeld. Ja, und ich ihm gesagt habe, ich möchte da bleiben und ich möchte kämpfen für dich auch.
Ja.
Weil er hat natürlich auch gespürt, es wird kritisch. Und ja, er hat eigentlich schon dazu geführt und mir eigentlich ein bisschen aufgezeigt, schlaf nicht ein, bleib da, du schaffst das. Und zugeredet und wir haben natürlich... Ja, also eine sehr enge Verbindung
zusammen. Heute noch?
Nein. Es ist wie überall mit Schulkollegen oder irgendwo, das Leben geht weiter und das ganze Coaching und das Team ist weitergegangen und ich bin richtig noch die Wild gegangen. Man hat in den ersten Jahren natürlich immer noch einen sehr starken Austausch gehabt. Heute ist der nicht mehr da. Aber selbstverständlich, wenn man mal sich ein Wort trifft oder einmal richtig Österreich fährt, dann kann man auch mal das Telefon in die Hand nehmen und gehört einem Gera. Gleichzeitig er selber auch, wo ein, zweimal da auf der Lenzerhai war und natürlich mich besucht hat und vorbeigekommen ist. Unendurch natürlich auch die Verbindung noch zum Sport, wie jetzt der Fritz Züger, wo dort der Abfahrtstrainer war von mir, wo ich auch eine sehr enge Beziehung hatte. Ja, die lebt heute schon auch noch. Ja. Also die Telefon will ich nicht missen, wo ich heute noch habe mit denen von meinem engen Umfeld aus dem Sport raus, obwohl jeder ein bisschen einen anderen Weg jetzt gegangen ist. Oder?
Du hast vorhin beschrieben, es sei in dem Moment sehr schnell gegangen, Beine bewegen, okay, es könnte in die Richtung gehen, Querschnittlähmung, also du hast gesagt, Dieter, ich werde gelähmt bleiben, das weiß ich, aber ich habe noch andere Probleme, ich glaube, ich schaffe es nicht. In dem Moment, ich sage, der Sportler sofort denkt, okay, wie geht es weiter? Was müssen wir als nächstes machen, damit ja, das Bestmögliche oder für Gesundheit das Beste kann gemacht werden? Also das Umschalten so schnell, das ist schon verrückt, was du vorhin gesagt hast.
Ja, das ist wahrscheinlich in einem drinnen ein bisschen auch. Mhm. Oder Mensch, in den Situationen, wo es kritisch wird, auch dort umschalten. Und ja, es war so gewesen, eben, ich habe für mich gewusst, ich werde im Rollstuhl sitzen, ich werde querschnittgelähmt sein, ich werde, weil ich kein Bein und nichts mehr gefühlt habe, schon am Unfallort, weil ich die Rückenschmerzen hatte. Aber ich habe gespürt, dass das jetzt nicht das wirkliche Problem ist, sondern das wirkliche Problem ist das Blut in der Lunge gewesen, können schnaufen und merken, dass es kritisch ist. Und irgendein Wort, der Sensama, wo mir sagen, schon nahe gestanden ist bei mir. Wo irgendein Wort, der Sensama mich auch hätte können holen.
Wie du gesagt hast, wenn du die Augen zugemacht hättest, vermutlich.
Wäre es fertig gewesen, ja.
Sechster, siebter Brustwirbel gebrochen, dort ist Querschnittlähmung. Das heisst, von dort aufwärts bist du voll funktionsfähig in dem Sinn.
Korrekt.
Ja, kommen wir dann auch noch ein bisschen dazu. Gibt es, wenn ich noch so frage, gibt es eine Emotion, gerade in dem Moment, wo du wieder zu dir gekommen bist, wo du noch beschreiben
könntest? Ja, es gibt natürlich viele Emotionen. Der Moment, wo ich wieder zu mir gekommen bin, am Unfallort, kann ich nicht hundertprozentig jetzt weitergehen. Also ich bin bewusstlos gewesen, 2-3 Minuten. Ich weiss, dass ich nicht dort gelegen bin. Ich weiss, dass ich enorme Schmerzen hatte. Ja, es ist vielleicht der Prozess, wenn ich heute zurückschaue, nicht mit dem Helikopter zurück, Richtung Zielraum, dort haben sie mich umladen in einen normalen Helikopter, der dann nicht mit der Seilwinde gegangen ist, der Richtung Grenoble gegangen ist. Dort konnte ich dann eigentlich noch 2-3 Worte wechseln mit dem Giuseppe Frei, ein sehr, sehr enger Freund von mir, das Leben lang, wo dort der Sportmanager von mir war, aber auch ein Freund schon dort war mit der Familie, wo ich dann eigentlich immer auch der Satz gesagt haben, den ich mich erinnere, ja, sag Mama, Papa, wenn ich es nicht schaffe, dass ich sie enorm gerne hatte. Und das ist, sind Emotionen pur gewesen, natürlich auch für ihn, oder? Dann ist sehr der weitere grosse Schlag in Grenoble selber, bist du dann sofort in der Intensivstation natürlich die ersten Untersuchungen, die gemacht worden sind. Emery in die Röhren rein, die Röntgenbilder, und dann ist der Mannschaftsarzt natürlich nach diesen ersten Erkenntnissen direkt zu mir gekommen, und das ist eine enorme Ohrfeige gewesen, der hat mir natürlich ins Gesicht gesagt, Silvano, es sieht nicht gut aus, du wirst das Leben lang im Rollstuhl sitzen, du hast den Rückenmark komplett zertrennt, er hat der siebte auf der Nacht die Wirbel nebeneinander gestellt und den Rückenmark komplett zertrennt, du wirst nicht gelähmt bleiben. Und das sind rechte Ohrfeigen und an das erinnere ich mich natürlich das Leben lang, wenn ich dort den Mannschaftsarzt hatte, der mich angeschaut hat und mir das gesagt hat. Das ist hart. Und gleich ist es gut, hat man eigentlich am Anfang schon die Wahrheit ins Gesicht hineingeschmissen gekriegt. Weil dann hat eigentlich die neue Orientierung, der Veränderungsprozess schon angefangen, weil mit dieser Aussage habe ich natürlich gewusst, ich werde nie mehr so den Berg runterfahren und Ski fahren. Und vorher ist natürlich immer irgendwo eine Hoffnung noch da gewesen, dass es vielleicht irgendeine Quetschung ist oder etwas ist, wo die jetzt die Beine nicht mehr spüren lässt, aber vielleicht eben gleich zurück am Mark nicht so komplett zertrennt ist. Und mit dieser Aussage vom Arzt habe ich natürlich auch gewusst, es ist Realität, das, was ich eigentlich auch schon gespürt habe am Unfallort. Aber mit dieser Aussage die Realität natürlich nochmal fadengerade ins Gesicht gekommen ist.
Also du redest ja von Visionen, Kindheitstraum, auch dein Beruf, der in dem Moment abrupt beendet wird.
In Sekundenbruchteil muss man sich das vorstellen, sind natürlich so, ob einem jungen Burschen Visionen, Träume, Ziele über Jahre in Sekundenbruchteil genommen worden. Und das ist schon hart. Und wie gesagt, ich bin natürlich dort ein junger Sportler, der eine Karriereplanung auf 10 Jahre raus hatte, wo ich gesagt habe, ich will im Skisport das und das erreichen, ich will Skifahren, ich will... Ja, mein Lebensinhalt war der Skirennsport und diesen Zielen nachgehen und habe viel für das auch natürlich trainiert und gelebt. Und dann ist das natürlich mit dieser Aussage selber... Sekundenbruchteil habe ich gewusst, mit dem Fahrfehler hat es dir jetzt eigentlich das alles genommen. Das schwemmt alles davon.
Hast du denn eine Schuldfrage gestellt?
Nein.
Nicht.
Du fragst dich natürlich in den ersten Wochen sehr viel, warum ich? Mhm. Warum ist das passiert? Du kriegst keine Antwort, erstens. Es kann dir niemand eine Antwort geben, warum das jetzt genau das Netz halt frontal getroffen hast und müssen hast aufschneiden. Und irgendwo genau von 1000 Mal runterfahren, an dieser blöden Stelle der Fahrfehler machst, das sind Sachen, die ja, immer wieder mal durch den Kopf gehen, dir aber nie eine Antwort jemand gibt, der sagt, darum ist das jetzt passiert. Und mit dem konnte ich eigentlich sehr, sehr gut umgehen können. Ich habe für mich dann eigentlich in der Reha und in der ersten Zeit auch ziemlich schnell eine Antwort gefunden. Ich habe gewusst, der dort oben wird jetzt einfach noch etwas anderes mit mir machen als Skirennfahrer. Und habe so den Rucksack auch können tragen und habe dann in der Reha auch angefangen, loslaufen vom Alten und mich neu orientieren und führen zu schauen und zu sagen, was will ich wieder. Und da ist schon ein selbstständiges, ein zufriedenes, ein glückliches Leben im Zentrum gestanden. So wie im Skisport, ein Olympiasieger oder Weltmeister werden eigentlich als junger Bursch da gewesen, als Vision ist nicht das wieder ein Traum gewesen, glücklich und zufrieden und selbstständig wieder zurück ins Leben gekommen. Ich hatte aber keine Ahnung, wie ich das erreichen will in den ersten Wochen. Weil du kannst nichts mehr, du musst alles neu erlernen. Du bist ja, über den Tagesablauf, über irgendwo einen Transfer vom Bett in den Rollstuhl, irgendwo bloß den Darm wieder ins Griff zu kriegen und selber zu managen, irgendwo den Rollstuhl, das Handling in den Griff kriegen, ein T-Shirt anzulegen, sich selber anlegen mit Hosen, das sind alles Trainingsziele, nicht, die da waren, wo ja, das selbstständige Leben und wieder zufrieden und glücklich im Leben drin stehen, das war natürlich enorm weit weg.
Du hast vorhin gesagt, du hast sehr schnell loslassen können in dieser Zeit. Ist konkret, kannst du es beschreiben, wie du das machen konntest? Du hast ein Tool gehabt, hat das über Gespräche stattgefunden. Ich nehme an, das hat man auch psychotherapeutisch begleitet.
Das war bei mir nicht so. Also ich habe dort ein sehr gutes Umfeld. Meine Familie, meine Frau, meine Freunde, wo meine Psychologen gsi sind und auf mich gelost haben, wo irgendwas, wo für mich wichtig war, am Anfang auch mal über gewisse Ängste zu reden, irgendwas, wo auch traurig war und irgendwas, wo halt das auch zum Loslassen dazugehört hat am Anfang, eigentlich bewusst werden, dass du eben so den Berg nicht mehr runterfährst, dass du irgendwas, wo all deine Zielvisionen im Sport nicht mehr wirst erreichen, dass hat schon geschmerzt und das hat auch ein paar Tränen gebraucht am Anfang im Loslassen. Ich habe aber ein entscheidendes Erlebnis in der Reha, noch auf der Intensivstation, mit einem 14-jährigen Mädchen, der neben mir gelegen ist, auf der Intensivstation. Das 14-jährige Mädchen hat an 2 Tage oder 3 Tage vor mir einen schweren Unfall gehabt. Die ist am Morgen mit dem Velo in die Schule gefahren, hat stark geregnet, ist um eine Kurve gekommen, musste kaputzen, ein bisschen richten wahrscheinlich oder über den Kopf reinziehen, um die Kurve herumgekommen und steht neben einem Lastwagen dort mit der Laderampe in der Mitte drinnen, wo sie neben dem Kopf aufgeprallt ist. Das 14-jährige Mädchen hat der dritte auf der vierte Halswirbel komplett zertrennt. Das 14-jährige Mädchen wird nie mehr können die Hände bewegen, die Arme bewegen, selber essen, allein vom Bett in den Rollstuhl. Ja. In diesem Moment hadert man eigentlich nicht mit dem Schicksal. In diesem Moment bist du einfach nur froh, ist es nicht schlimmer. Und das war der Auslöser gewesen, für mich eigentlich auch zu sagen, vorher schauen und nicht zurückschauen. Und dort dann eigentlich sagen, es gibt noch viel Schlimmeres. Mhm. Ist irgendwo auch etwas gewesen, was positive Energie entwickelt hat.
Ich komme mir nicht arm vor, ich komme mir in meiner Seele, in meinem Geist gestärkt vor, ein Stück stärker als vorher. Der Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist brutal hoch. Ich kann nicht mehr laufen. Ich muss ein Leben lang im Rollstuhl zurechtfinden. Eine Aussage von dir, wenn du zurückschaust, ich möchte noch 2 Sachen reinnehmen. Du hast vorhin mal kurz den Glauben angesprochen, also habe ich es rausgehört. Inwiefern auch du gläubig bist oder dir das geholfen hat. Und dann natürlich so ein bisschen das Learning, das du mitgenommen hast aus dem Leistungssport, aus dieser Zeit, aus dieser kurzen. Und inwiefern dir das natürlich noch geholfen hat, in der Reha und im weiteren Leben mit dem Schicksalsschlag umzugehen?
Ja, also zum ersten Mal gläubiger Mensch. Ja, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich habe schon als Sportler damals gerne mal in den Himmel hochgeschaut, nach einer guten Fahrt gesagt, danke. Aber gefahren bin ich dann selber. Mhm. Mit aufschauen, irgendwo auch so ein bisschen das Spannungsfeld da kann. Lieber Gott, danke, dass du mir geholfen hast zum Schnellfahren. Durch den Unfall selber natürlich auch ja, Hoffnung und der Glauben auch gut getan hat. Und ich gewusst habe, es ist jemand da, der uns führt. Es ist irgendwo eine höhere Macht da, die da und dort vielleicht auch eingreift und seine Gründe wird haben, dass mir jetzt so etwas passiert ist, dass du den Schicksalsschlag hast, dass du dich musst zurückkämpfen. von dem her, der Glaube ist für mich sehr wichtig gewesen. Auch in der ersten Phase in der Reha, um irgendwo ein bisschen zu wissen, wenn es vorher einmal angetönt, zu wissen, dass der vielleicht da oben dir jetzt zwar etwas aufbürdet, aber er dir eigentlich auch nur so einen schweren Rucksack gibt, wo du tragen magst. Der Sport war der grössere Teil noch gewesen, als jetzt der Glaube. Der Sport hat mich natürlich brutal gelernt, mit Niederlagen, Rückschlägen umzugehen, sich wieder zurückzukämpfen. Zu wissen, am Start, du gehst raus, kannst deine Leistung, deine Bestleistung, die du musst, abrufen, mit Vertrauen, Selbstvertrauen umzugehen, zu wissen, dass du eigentlich auch im mentalen Bereich musst an dir arbeiten. Das sind alles Komponenten, die du bei einem so Schicksalsschlag und im Weg zurück gebraucht hast. Konkret, ich musste lernen, wieder Ziel setzen. Ich musste konkret eigentlich also auch eine Vision, einen Traum haben. Das hat mir der Sport geprägt und der Sport gelebt. Ich musste aber auch lernen, von unten in einem Rückschlag umzugehen und mich wieder aufzukämpfen. Weil auch in der Reha hat es natürlich da und dort mal etwas gegeben, das funktioniert hat, was mich glücklich zufrieden gemacht hat, und am nächsten Tag ist es nicht mehr gegangen. Und dann hast du wieder genorzelt und bist wieder irgendwo halt zwei Stufen tiefer gewesen, wo du irgendwo gesagt hast, jetzt bin ich Treppli für Treppenstritt weitergekommen und aufwärts gegangen, und dann schlägt es dich wieder zurück. Und das hat mir der Sport immer gezeigt. Du hast immer wieder von null die Chance, um da oben am Start zu stehen, rauszugehen und deine Leistung wieder zu abrufen, auch wenn du das Rennen vorher versagt hast, schlecht gefahren bist, Ausfall gehabt hast oder irgendwo dein Formstand nicht gestimmt hat. Der Sport hat mich aber auch gelernt, zu beissen und irgendwo ein bisschen dran zu bleiben an etwas. Und irgendwo halt auch wochenlang etwas zu machen im Training, wo auch wehtut, wo irgendwo nicht immer nur wunderschön ist, wo irgendwo dir auch gelernt hat, wenn du Ziele erreichen willst und etwas erreichen willst, brauchst du auch irgendwo ein bisschen Durchhaltewille. Und musst du halt irgendwo auch hergehen und schon wieder 3 Stunden in die Kraftkammer und schon wieder 3 Stunden aufs Velo. Manchmal die Motivation auch gefehlt hat, in einem Sommer durch, über ein langes Sommertraining. Und dort hat irgendwo mir das aufgezeigt, der Sport, du hast eine Vision, du hast ein Ziel, du hast vielleicht bei mir jetzt, ist das Salt Lake City, Olympische Spiele gewesen. Ich hatte ein Plakat im Zimmer drin, wo ein Podest drauf gezeichnet war. Ich bin zu oberst oben gestanden, der Olympiaring oben rein, und unten ist gestanden der Satz «Go for Gold». Und das hat mich enorm geprägt, weil es hat viele Morgen gegeben, wo man nicht motiviert war, wieder 6-7 Stunden zu schuften mit dem Körper. Aber mit jedem Blick am Morgen früh auf das Plakat, wenn ich gewusst hätte, wie die Herren. Und um das zu erreichen, braucht es sehr viel Arbeit. Und das ist ein Prozess, der dir enorm hilft, auch im Weg zurück jetzt im Rollstuhl wieder neu eine Umschulung zu machen, mit beruflich wieder eingliedern, um irgendwo neue Hobbys zu finden. Etwas, bin Ski gefahren, Monoski-Bob. Ich bin heute enorm froh, kann ich das wieder. Aber es war ein langer Prozess gewesen, weil ich bin im Kinderlift mit dem Monoski-Bob 2 Meter gefahren, umgekippt, habe mich müssen aufstellen lassen von Freunden und habe die Materie Ski und Schnee eigentlich so im Griff gehabt. Ich bin eigentlich einer der Weltbesten gewesen und fahre schnell wieder im Kinderlift an. Das ist hart. Und dort kannst du natürlich auch Motivation nehmen oder irgendwo einen auf den Deckel geben, wo du sagst, nein, mache ich nie mehr. Und genau das hat es bei mir gebraucht, dort dann auch mit dem Sport zusammen zu wissen. Es braucht Durchhaltewillen, es braucht auch irgendwo einmal eine gewisse Phase, wo du durch musst. Du musst irgendwo dranbleiben. Es wird dir wieder irgendwann etwas zurückgeben. Und heute genau die Prozesse, also eine Umschulung, heute Hotelier, beruflich wieder voll engagiert und drin. Das war ein langer Prozess. Ich bin froh, dass ich das können mit mir machen. Meine Hobbys wieder finden, wieder Skifahren heute. Am freien Tag mal irgendwo sagen, jetzt kann ich wieder Energie laden und mich vom Alltag lösen. Mit den 2-3 Stunden, wo ich auf der Piste bin oder im Handbike unterwegs im Sommer, das sind enorm grosse Puzzleteile.
Hast du denn mal auch ein Bild gehabt, oder ein imaginäres im Kopf oder sogar eins aufgehängt für die Zeit nach der Reha?
Nein, ich habe das Bild nicht aufgehängt, aber ich habe es im Kopf und im Herzen gehabt. Also ich habe mich schon gesehen im Rollstuhl 10 Jahre später. Mit einem Smile im Gesicht, zufrieden. Ja. Ja. Und das ist, am Anfang ist es darum gegangen, um nur die Selbstständigkeit zurückzugewinnen. Da habe ich noch nicht gewusst, glücklich, zufrieden im Leben stehen und wieder Herausforderungen haben. Und es ist darum gegangen, die Selbstständigkeit wieder zurückzugewinnen. Und es ist darum gegangen, ein T-Shirt allein anzuziehen. Und so ist man dann Schritt für Schritt in der Reha dieser Selbstständigkeit näher gekommen. Und dann, wo man wieder selbstständig war, 3-4 Monate später, ist ja dann eigentlich die Reha schon bereits am Ende zugegangen. Also ich bin 5,5 Monate in Notwil in der Reha und bin dann zurückgekommen. Und habe eigentlich können sagen, dort hast du ein Zwischenziel erreicht. Du bist selbstständig im Leben, aber du bist noch nicht glücklich und zufrieden. Mhm. Und zurückgekommen hier auf die Lenzer Heide hat natürlich das erste Mal, ja, du kannst den Alltag managen für dich, aber was machst du jetzt den ganzen Winter, wenn es da draußen Schnee hat und schöne Pisten und Kollegen gehen alle auf die Ski? Skifahren. Geht das wieder? Gibt es eine Möglichkeit? Was heisst das? Hobbys auch im Sommer zu finden. Mhm. Beschäftigungen, wie jetzt wieder zur Jagd gehen. Die Jagd hatte ich vor dem Unfall, die Natur draussen. Kann ich das wieder? Will ich das wieder? Das war ein Entscheid, die es gebraucht hat dort. Es war ein langer Prozess, um irgendwo auch zu sagen, mit dem kannst du wieder glücklich und zufrieden im Leben drinstehen. Mhm. Das Berufliche. Mhm. Gelernter Zimmermann, Skirennfahrer, beides geht nicht mehr. Irgendwo kommst du in den Prozess hinein, ja, was will ich? Will ich wieder im Kopf fordert sein und will ich irgendetwas nachgehen, wo ich beruflich auch Ziel wieder habe und irgendwo auch dürfen mal wieder gestresst sein und irgendwo müssen etwas umsetzen mit ein bisschen Termindruck und ja, das will ich. Mhm. Aber was ist das Richtige? Und dort hat es dann irgendwo im Verlauf des Lebens auch da und dort einmal die Stationen gebraucht. Sportmanagement, der Einstieg hatte, sicher sehr viel können lernen beim Giuseppe, meinem wirklich guten Mentor als Freund, Sportmanager. Und dann mir die Möglichkeit gegeben, mit ihm zusammen dort 5 Jahre zu arbeiten und zu sehen, was es so in der Sportvermarktung geht, wie es im Betriebswirtschaftlichen aussieht, haben dort eine Handelsschule machen, technisch Kaufmann machen, berufsbegleitet. 5 Jahre später gesagt mit der Frau zusammen, Molly, steige da im Hotelbetrieb, jetzt 20 Jahre lang mit ihr das aufgebaut und viel geschafft und viel können umsetzen und neue Ideen umsetzen und tragen. Ja, ist gewaltig, was da gegangen ist, oder? Mhm. Man so ein bisschen zurückgeschaut. Aber es hat die Impuls gebraucht in den ersten Jahren, in den ersten Monaten, sich eigentlich anzufangen, befassen mit dem Neuen.
Mhm. Wenn wir noch mal kurz zurückschauen, mit wirklich dem vielen, wo du erreicht hast, in dieser kurzen Skikarriere, 2 Schweizer Meistertitel haben wir gar nicht erwähnt. Hast du mal den Gedanken gehabt, zu was hat es können führen, Gesamtweltcup oder irgendwo? Oder ist das dann auch irgendwann wie weg?
Ja, es ist für mich eigentlich nicht mehr so wichtig gewesen, nach dem Unfall. Es ist immer irgendwo die Vergangenheit gewesen, mit dem zu wissen, ich hätte vielleicht können.
Also, das Gleiche, wo du gesagt hast, wer ist schuld oder was hättest du können?
Ja, es bringt nichts. Und es gibt dir nie die Antwort. Und du, ich weiss, ich bin gerne Ski gefahren, ich habe den Sport geliebt. Skirennsport war mein Beruf gewesen. Ich habe das gelebt und ich hätte meinen Weg gegangen oder wäre in meinen Weg gegangen. Wie es schlussendlich rausgekommen wäre, ob das dann zu einem Gesamtweltcup-Sieg gelangt hätte, zur Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, zu oberst stehen, das steht alles in den Sternen. Und es ist auch für mich heute nicht relevant.
Wie definierst du heute oder jetzt Erfolg?
Ja, wie definiere ich Erfolg? Ich messe es halt schon noch wie jeder Sportler irgendwo an der Leistung. Das heisst, irgendwo im Hotelbereich haben wir eine gute Auslastung, im Winter sind die Gäste zufrieden, haben wir wirtschaftlich gut geschafft und irgendwo der Umsatz, der stimmt und am Schluss auch irgendwo die Jahresrechnung und der Gewinn, wo irgendwo angelockt wird, wo wir nennen und sagen, ich bin erfolgreich. Das ist das Berufliche, wo das Bild, das sich nicht geändert hat, wo ich auch so anschaue und sage, ich bin erfolgreich beruflich.
Mhm.
Im Privaten vielleicht hat sich es ein bisschen gewandelt. Dort war vielleicht vorher der Sport gewesen, wo sehr viel auch um die Leistung gegangen ist, wo ich heute Erfolg eher mit der Zufriedenheit gleichsetzen, wo ich sage, mir geht es nicht darum, mit dem Handbike 5 Minuten schneller auf der Alp oben zu sein. Mir geht es darum, dass ich bewusster kann den Moment geniessen, wenn ich oben bin und weiss, ich habe jetzt etwas gemacht für meinen Körper und Geist und sehe das Panorama und schaue raus. Dann bin ich ein zufriedener und glücklicher Mensch. Und das definiere ich nun als Erfolg. Zu sehen, dass es nicht nur allein um die sportliche Leistung oder um Zeit geht, sondern dass es auch darum geht, deine Zufriedenheit in dir drin zu spüren und irgendwo etwas können, Energie zu laden mit dem und dort oben zu sein und das bewusst wahrzunehmen. Das ist schon etwas, wo mir auch der Unfall geht. Also eben bewusst eigentlich, ich lebe sicher bewusster. Ein Händedruck ist nicht mehr selbstverständlich. Wenn man zurückschaut und an die Momente denkt von dem 14-jährigen Mädchen, wo ich hatte, dort auf der Intensivstation. Die Momente, die sind da drin, im Kopf und Herz. Und die tun mir sicher gut, wo ich eben vielleicht den Erfolg nicht immer gleichsetze mit Zahlen, mit Leistung, sondern eben auch die emotionalen Werte und die Herzensangelegenheit reinnehme, wo für mich Erfolg ist.
Hast du Vorbilder gehabt, immer noch? Leute, die dich inspiriert?
Ja, habe ich gehabt, natürlich als Kind.
Pirmin hast du wahrscheinlich schon erwähnt.
Ja, als Kind und Sport hast du natürlich die eigenen Sportler, wo du nacheifern willst. Im Leben heute sind das auch immer wieder einmal Mentoren und ja, Leute, wo etwas Gutes machen, wo du irgendwo sagst, wow. Also das kann jetzt auch jobmässig gewisse Vorbilder sein. Das kann irgendwo, wenn man ein Buch liest über den Steve Jobs, wo irgendwo damals mit Apple angefangen hat und das ganze Unternehmen entwickelt hat und aufgebaut hat, das ist spannend. Und das sind schon Vorbilder, wie die eigentlich auch wieder als Kleinen angefangen haben und sich weiterentwickelt haben und irgendwo ein Lebenswerk aufgebaut haben. Und da gibt es einen Haufen immer. Da und dort, wo ich eigentlich gerne immer wieder einmal für mich in meinen Geist und mein Herz klammern und sagen, ja, tolle Inspiration, toller Werdegang, toll gemacht, kannst irgendwo da und dort etwas rauspicken und in gewissen Situationen auch kann nutzen und sagen, so will ich es machen. Das sind meine Vorbilder, das sind jetzt nicht mit Namen genannt.
Du hast gesagt, also mit dem Monoskibob bist du unterwegs im Schnee, mit dem Handbike. Auch überall in der Natur bei dir da daheim. Die Jagd hast du erwähnt, wo weiterhin oder wieder machst. Hat es den Moment gegeben, wo auf dem Monoskibob, wo du langsam im Griff gehabt hast, gemerkt hast, ich habe ja irgendwo die Komponente Schnee, die ist ja gleich irgendwo in einem rum, oder man hat sicher eine Fähigkeit auch für den Monoskibob entwickeln, kann ich mir vorstellen, du wirst noch gerade sagen, dass du denkst, es wäre ja auch noch cool, mit dem Wettkampf zu fahren. Hat es den Moment gegeben?
Den Moment hat es nicht gegeben. Und zwar hat es den Moment nicht gegeben, weil mir eigentlich jeder immer gerade, wenn ich etwas angefangen habe, sportlich Monoskibob fahren, die Frage gestellt haben und ich eigentlich ziemlich schnell immer gesagt, nein, ich brauche das nicht mehr. Ja. Ich will das nicht mehr. Mhm. Ich will mich nicht mehr messen. Aber klar, der Sportler im Herzen ist geblieben, wenn ich Monoskibob fahre und mit den Freunden unterwegs bin, mit meinem engen Umfeld unterwegs bin, dann da und dort fahre ich auch und sage, das ging noch ein bisschen schneller oder das ging noch einen Meter enger. Das ist geblieben. Oder mit dem Handbike den Berg auf und irgendwo gleich einmal zu sagen, ja, ich will jetzt im August schon vor Fitness her besser zu Weg sein als im Mai und schauen irgendwo ein bisschen auf den Puls und auf die Zeit. Aber ich muss mich nicht mehr messen mit anderen Leuten im Sport, sondern der Sport ist der Ausgleich und mein Hobby und irgendwo das, wo ich mit Freude will einfach ausüben. Und nicht mehr trainieren und irgendwo im Sport dann sagen, setze mir die Ziele. Weil wenn ich heute die Paralympia mitmachen möchte, ich fahre gut Ski, aber für das würde es jetzt nicht gerade lange. Ich müsste schon auch trainieren und irgendwo einen Trainingsplan haben und mich wieder voll vorbereiten und den Prozess mitmachen. Und das hatte ich im Skirennsport. Und irgendwo ist der Schnitt gekommen und ich wollte nicht mehr nochmal in den gleichen Prozess rein. Und heute bin ich so weit weg, bin ich auch froh, habe ich eigentlich meinen beruflichen Weg gefunden und irgendwo gegangen und habe heute wirklich den Sport als Ausgleich, als Energiespeicher vom Alltag einmal können, aus dem beruflichen auszusteigen und eine Stunde, zwei rauszugehen. Ist ein Hobby, macht Spass, aber ja nicht. Für mich müssen nicht sagen, ich will den Wettkampf wieder und will trainieren für das und das. Nein, ist die Antwort.
Du hast unter anderem mehrmals als OKP vom Weltcup-Finale oben auch agiert. Wie stark verfolgst du das Weltcup-Geschehen noch, Ski-Weltcup?
Ja, ich verfolge es natürlich. Es ist ein Teil von meinem Leben, der Skirennsport. Und ich schaue natürlich gerne noch Skirennen, also eine Lauberhornabfahrt oder eine Kitzbühel oder eine Weltmeisterschaft oder jetzt Olympische Spiele. Das schaue ich und verfolge ich gerne. Aber durch den Job, den ich habe, wir haben natürlich hier am Nachmittag zum Teil in der Hochsaison drinnen und an der starken Wochenende enorm viel Mittagessen, die wir rausgeben. Ich bin in dieser Zeit auch ein bisschen hinter dem Buffet am Getränk rausgehen, wo 9 Leute im Service an einer Kasse tippen und Getränk wollen, wo wir zu zweit sind im Hochdruck. Da fehlt dann auch Zeit, um jetzt live
zu
schauen am Nachmittag.
Das ist ein schwierig.
Sondern eher eigentlich dann halt am Abend heimkommst und noch geschwind beim Zappen.
Die Highlights
schaust und sehr gerne das mitverfolgen tust, aber nicht immer live. Und ja, ich muss es auch nicht mehr.
Gehen wir gleich.
Live immer gesehen. Ich tue gerne mit den Verfolgern und habe Freude, wenn ich am Abend auch die Highlights sehe und irgendwo gesehen, der und der ist auf dem Podest und der hat Gold geholt. Das ist schon immer ein gutes Gefühl, wenn ein Schweizer da oben steht, für uns Schweizer, in der, die eigene Nation irgendwo halt, ja, am meisten am Herzen liegt. Oder?
Man hat dann zumal die blaue Linie eingeführt, nach dem Unfall bei dir. Wenn ich mich recht informiert habe, als Orientierung für die Fahrer. Für deinen Geschmack, jetzt, wenn du heute die Weltcuprennen schaust, da fängt die Zeit auf der Seite, wo man sieht, wie sie aktuell dabei sind. Also sie probieren das ja wieder interessanter zu machen. Und irgendwo ist es gleich noch schwierig, weil es sind einfach die zwei Läufe oder der eine Lauf. Wenn man jetzt Football anschaut, oder wie sie dort zum Teil die Schaltung haben mit dem Schiedsrichter und man kann alles mitverfolgen. Gibt es etwas für deinen Geschmack, wo man anpassen dürfte, wenn man das Business oder das Weltgeschehen anschaut, Weltgeschehen?
Nein, ich glaube, Skirennsport und das Format Skirennsport ist schon spannend. Also so ein Rennen wie ein Lauberhorn oder Kitzbühel zu schauen, ist ein gutes Format. Sportlich. Also ich schaue viel lieber ein Skirennen als jetzt ein Fußballmatch über 90 Minuten.
Bin ich bei dir.
Wo mehr Emotionen drin sind. Klar sind wir näher als logisch, Bergler und so weiter jetzt bei einem Ski. Aber das Format finde ich besser. Ja, meine, mit der Sicherheit ist das ein Thema, oder? Bei mir war, das wird das Thema über die nächsten Jahre sein, jetzt mit dem Material, mit Umfällen, die passieren, wo irgendwo sich halt der Sport auch immer ein bisschen am Limit bewegt. Und vielleicht hat man in diesen Jahren in der Sicherheit da und dort sehr viel Gutes können machen und jetzt das Material aber gleich immer mitgegangen ist mit deren Entwicklung, die extrem wird, wo halt ja jetzt wahrscheinlich der Sport genau gleich gefährlich und heikel ist, so wie vor 50 Jahren, wo vielleicht dann die Abstimmung und das Material noch nicht ganz so am Limit war. Dafür dort aber die Absperrungen auch aus Strohballen waren und dort einfach anders war und dort das Risiko mehr dort war. Und heute der Athlet von Start bis Ziel eigentlich links und rechts gut gesichert ist. Gleich dann halt das Material, wo die Entwicklung weitergegangen ist, wo am Limit ist, wo es dann halt gleich die schweren Unfälle gibt. Das wird bleiben. Also das gehört zum Skirennsport wahrscheinlich auch dazu, mit den Abfahrten, mit dem Speed. Und darum eben zurück jetzt auf die blaue Linie, das ist sicher ein guter Entscheid gewesen. Man muss immer irgendwas, wo sich weiterentwickeln. Und die Weiterentwicklung von irgendwo von der Krise, die noch gesetzt worden sind, jetzt irgendwo auf die blaue Farbe damals, das war eine gute Entwicklung gewesen. So wie ein B-Netz entstanden ist, wo wir noch weniger kennt haben in den 90er Jahren, wo dann irgendwo immer mehr aufgekommen ist mit dieser Bremsleistung, oder wo irgendwo halt jemand, wo drei rasselt, zwei, drei Bahnen geht und dann gestoppt wird.
Hoteldirektor, hättest du das mal vorstellen können? Ist das mal irgendwann mal rum gewesen? Oder vor allem, wenn du die Frau ins Spiel kam?
Das ist so, ja. Also ich bin nach dem Unfall, wie gesagt, gern in Sportmanagement eingestiegen, so ein bisschen Marketing, Sport, in der Verbindung, betriebswirtschaftlich, KV. Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist für mich ein Horizont, wo ich Möglichkeiten sehe, wo ich zufrieden kann sein. Jetzt habe ich aber total anders entwickelt. Ja. Ich habe mit 2003, zwei Jahre nach dem Unfall, meine Frau kennengelernt, wo wir zusammengekommen sind 2003. Und seit 2006 bin ich hier eingestiegen im Hotelbetrieb. Ja, am Anfang eigentlich als absoluter Nobody eigentlich in eine Branche hineingekommen, wo ich natürlich sehr, sehr viel können lernen über die Frau von mir. Mhm. Und gleichzeitig gleich entwickeln und gestalten und neue Ideen reinbringen und irgendwo meine Hartnäckigkeit dazu geführt hat, dass wir in den 20 Jahren sehr viel miteinander können haben aufbauen und sehr viele glückliche und zufriedene Momente mit Gästen hatten. Das macht mich schon auch ein bisschen stolz, auf zurückzuschauen, wie der berufliche Weg eigentlich gegangen ist. Ja, ich hätte mir jetzt, wenn mir einer nach dem Unfall gesagt hat, du wirst Hotelier und wirst ein Hotel führen, einen Gastrobetrieb mit 32 Leuten, im Winter angestellte. Also wir haben eine gewisse Grösse, wir haben einen gewissen Power und auch einen gewissen Druck natürlich, um das alles immer zu bewältigen. Dann hätte ich gesagt, nein, das sehe ich jetzt nicht. Oder sehe ich mich nicht bildlich dort, wie auf einem Podest an einem Olympischen Spiel. Als Sportler habe ich mich dort noch nicht in einem Bild gesehen, als Hoteldirektor mit der Frau zusammen, also einem Betrieb, Familienbetrieb, in der vierten Generation jetzt, eigentlich erfolgreich können in Zukunft zu führen.
Was schenkt dir die Freude in dieser Tätigkeit?
Vielseitigkeit.
Ja.
Also wenn ich heute schaue, was ich machen darf, über Personal Leute führen, über Gästekontakt und mit Leuten zusammenarbeiten. Gleichzeitig eigentlich im Tagesgeschäft vorne auch ein bisschen mechanisch arbeiten und ein Bier zapfen und irgendwo Getränke rausgeben und mit den Armen und schnell arbeiten können und gleichzeitig auch wieder zurückkommen, ganze Rezeption, Check-in, Check-out, aber auch hindurch Rechnungen, Bestellungen, Marketing. Wie tun wir unser Haus positionieren und verkaufen? Also es ist enorm vielseitig. Von A bis Z eine Herausforderung, ja, wo ich nicht an einem Computer, an einer Excel-Tabelle bin und irgendwo der Buchhalter und immer das Gleiche mache. Und das schätze ich sehr an dem Job. Also es ist schon sehr vielseitig. Als kleiner Familienbetrieb, wo wir natürlich auch alles selber machen. Also meine Frau ist im Service selber noch dabei. Ich bin irgendwo in einer Küchenbesprechung oder in der Buffet drin und probiere Gericht, wo wir irgendwo sagen, nein, das und das wollen wir anders haben und sind nahe am Puls. Und tun die Leute auschecken oder einchecken persönlich und nicht irgendwo nur durch Angestellte und sind irgendwo noch in der Verwaltung hin. Wir sind schon, also jetzt schon die, der Gast spürt uns.
Mhm. Das habe ich vorhin auch wahrgenommen, wo sie ausgecheckt haben. Genau da an der Rezeption, wo wir den Podcast aufnehmen. Du sagst von dir, du hast immer schon eine grosse Zielstrebigkeit, einen Ehrgeiz, einen harten oder, darf ich sagen, sturen Kopf. Oder du sagst im Interview, in deinem Wort, einen Bölli gehabt. Kann dir das auch im Weg stehen?
Ja, das ist so, ja. Also, meine Frau hat mich schon gelernt, in den letzten Jahren eigentlich da und dort einmal den sturen Kopf nicht durchzusetzen. Mhm. Sei das einmal in der Personalführung drinnen, in den Leuten führen oder in Entscheidungen da und dort, wo es um gewisse Investitionen gibt. Und ich kann ihnen eigentlich auch müssen Recht geben.
Ja.
In diesen Prozessen, dass es eigentlich der sture Kopf nicht immer das Richtige ist. Obwohl natürlich in dieser Situation in der Entscheidung drin eben der sture Kopf schon da ist und sagt, nein, das machen wir jetzt so. Aber
ja, ja.
Im Nachlauf, einen Tag später oder irgendwo in der Zeit, die vergeht, wo du dann siehst, nein, das war jetzt falsch gewesen. Dort hättest du jetzt dürfen sagen, nein, das machen wir so, wie du sagst, ja. Nicht meinen sturen Kopf durchsetzen. Und das habe ich schon gelernt, ja, das gebe ich zu, das war im Sport wahrscheinlich noch anders gewesen und im Leben vor dem Unfall, wo schon noch du selber immer gesagt hast, das und das und das, tack. Ja. Mit dem Trainer zusammen, bitte so und so, fertig. Da gibt es keine Kompromisse. Und heute im Leben kommst du wahrscheinlich weiter, wenn du und dort einmal auch zwischen deinen Kompromiss eingehst.
Hey, loslassen. Anderen Worten. Du hast vorhin das Bild, das Vision Board in Form von dem Bild gehabt mit Olympia-Ring und mit dem Podest. So als Tool, das dir hilft, wenn du eine Vision hast. Wenn du jetzt heute so jetzt auch ins Hotel-Business oder sonst privat eine Vision hast, also ein Ziel oder irgendwo einen Traum im Herz, hast du Hilfsmittel, die dir helfen, um dann dort hinzukommen? Noch irgendwo, ja, anwendest, herausgefunden hast?
Ja, Hilfsmittel in dem Sinn natürlich. Ich profitiere von vielen Entwicklungen, die gemacht werden, wie jetzt ein Monoski-Bob oder ein Handbike, wo ja einer einmal muss auf die Idee kommen, um zu sagen, ich will draußen in der Natur, ich will auch wieder biken, will mit den Händen gehen. Und die Entwicklung ist natürlich da. Und die Hilfsmittel, auf die bin ich angewiesen, dass das Auto gut umgebaut ist, dass irgendwo ein Rollstuhl funktionell, klappbar, gut, einfach, transportfähig ist und auch in ein Flugzeug und reisetauglich ist. Da profitiere ich. Und darum brauche ich dort schon Werkzeuge, die in der Entwicklung natürlich weitergehen. Weil ich will schon noch, also jetzt gerade wenn du antönst, bildlich, ich sehe mich jetzt in 15 Jahren schon nicht mehr voll im beruflichen Alltag drin, sondern ich sehe jetzt, dass die Zeit langsam kommt, um mich ein bisschen rauszunehmen und vielleicht noch ein bisschen reisen, vielleicht noch ein bisschen mehr das Leben sehen und geniessen. Und für das braucht es natürlich Hilfsmittel. Für das muss ich auch die nächsten Jahre bewusst eigentlich mir gewisse Ziele und ja, miteinander in der Planung Ziel setzen und sagen, das wollen wir. Dort wollen wir noch her, das wollen wir noch machen. Ich muss es jetzt machen, in den nächsten Jahren. Ich bin natürlich mit einem Drittel vom Körper nicht mehr gleich leistungsfähig wie einer, der 65 in Pension geht, hat eigentlich noch 10 Jahre recht viel, wo er sportlich aktiv kann sein kann. Und bei mir mit einem Drittel vom Körper werde ich mit 70 nicht mehr gleich Monoskibob unterwegs gewesen in einem Skigebiet. Der Alterungsprozess ist bei mir noch schneller als bei dir, weil du den ganzen Körper noch hast. Und das sage ich, das heisst für mich eigentlich auch, ich muss irgendwo lernen, mich ein bisschen früher rauszunehmen, um die gute Zeit noch können, dann bewusster zu geniessen. Und jetzt arbeiten wir schon recht viel. Und dort sehe ich mich, das haben wir jetzt 20 Jahre lang miteinander aufgebaut und gemacht. Und es gibt auch irgendwo eine Zeit danach. Und die ist sicher jetzt also bei ein bisschen am Anfangen zu gestalten und zu sehen und zu reden darüber, wie sehen wir uns in 7, 8, in 10 Jahren, oder? Und was wollen wir noch? Auch noch gesehen von der Welt. Auch noch da und dort.
Also vor allem das Reisen, das du angesprochen hast. Also das Reisen,
ja, miteinander gehen wir natürlich, also meine Frau und wir fahren gerne miteinander Velo. Das ist sicher ein Hobby, das wir miteinander geniessen. Wir gehen aber auch gerne alle Jahre da und dort mal eine Städtereise mit Freunden. Sachen zu sehen. Wir gehen auch gerne einmal Ende Saison noch in ein Skigebiet, wo man etwas Neues sieht.
Auch so ein bisschen bezüglich Hotelinspiration.
Ja, logisch. Das gehört natürlich, fließt schon auch dort rein. Und das zeigt uns ja auf, ja, dass wir das in den nächsten Jahren dann schon auch vielleicht ein bisschen bewusster und stärker noch planen und mehr können machen. Miteinander. Und das ist gemeinsam eigentlich in die Zukunft hineinschauen und auch ein bisschen die Zeit miteinander geniessen, wo du nicht jeden Tag nur über Probleme vom Betrieb und am Arbeiten bist miteinander. Also wir sind natürlich extrem andere Pärchen, die zusammen sind, die sehen sich am Abend oder am Mittag und haben wahrscheinlich mehr Freizeit miteinander, was verbringen. Wir sind mehr im Betrieb drinnen. Also in einer Saison, in einer Wintersaison sind wir tagtäglich da im Betrieb miteinander und müssen Probleme miteinander lösen, weil wir die Chefs sind und reden natürlich dann sehr viel auch über den Betrieb und über Probleme, die wir mit in der Tagesstruktur drin haben. Und das braucht es sicher dann auch ein bisschen mehr. Ja, miteinander geniessen und reisen und Sport, wo wir dann eigentlich nicht mehr tagtäglich aufeinander im Beruflichen sind.
Bevor wir zum Zielsprung kommen, hast du mir gerade noch mal eine neue Frage geliefert, die mich dich interessiert in diesem Zusammenhang. Habt ihr ein Rezept, wie ihr das beruflich und privat irgendwo könnt trennen? Oder vielleicht müsst ihr es auch nicht trennen, wenn ihr es eben zusammennehmen könnt, damit das co-kreiert miteinander?
Ja, ein Rezept nicht. Wir machen es, glaube ich, sehr gut. Wir können irgendwo auch sagen, dass in den wichtigen oder in den Moment, wo wir den Betrieb könnt hinter uns lassen, wo wir irgendwo Ferien haben, wo wir irgendwo, wo wir auch sagen, dann wird nicht über den Job geredet.
Schwierig.
Also ja, ist logisch, logisch schwierig.
Also man brennt ja
absolut, das, oder? Ist es. Aber wenn man so Ferien oder so ja, weg sind, dann auch zum Abschalten und irgendwo auch mal loslassen, wieder auf die Thematik loslassen, braucht es das halt auch, manchmal zu sagen, nein, jetzt reden wir nicht über das Berufliche, jetzt sind wir total in einer anderen Welt miteinander. Und da müssen wir uns ein bisschen dran heben.
Ja. Wenn es dann mal fertig ist, Leben nach dem Tod, glaubst du dran? Und wenn ja, welche drei Sachen würdest du mitnehmen ins Lunchbüchschen?
könnte ich jetzt nicht beantworten. Ja. Nicht sagen, was ich mitnehmen würde nach dem Leben. Dort, ja, ich könnte jetzt nicht gerade sagen, das und das und das würde ich einpacken und das wäre das Richtige. Also vielleicht sind es am Schluss, wären es die Ski und wären es irgendwo...
Muss ja nichts Materielles sein, oder in dem Sinn.
Genau, ja. Ja.
Oder man ist einfach zufrieden und glücklich. Und ja.
Das ist so. Gibt.
Hast du ein Zitat zum Schluss von jemandem, der dich inspiriert? Oder etwas, wo immer mal wieder kommt, ja, so ein Spruch. Also, ich liefere jetzt gerade einen, der kommt mir jetzt nämlich Never Give Up. Haben wir mal gehabt, oder? Mit dem Dani zusammen, Dani Albrecht. Das ist etwas, was dich
inspiriert. Ja, es gibt immer Leitsätze, wo ich mich dran hebe. Also, Never Give Up war sicher etwas, wo auch zu tun hat, ja, zu meinem Weg zurück eigentlich dran zu bleiben und nicht aufzugehen und zu zeigen, es kommt schon gut. Positive Haltung, die ich eigentlich als Mensch immer hatte.
Mhm.
Direkt jetzt ist einer, der beruflich mit mir immer zu tun hat, wo ich eigentlich sage, warte nicht auf den Erfolg, verursache ihn. Irgendwo ein bisschen zeigt, du musst auch schaffen dafür, um erfolgreich zu sein.
Mhm.
Das hat mir das ganze Leben schon immer gezeigt. Dann vielleicht, dass man in einem Problem eine Chance sehen soll, dass man mental sich mit seinen Stärken soll befassen und nicht an den Schwächen umeinander studiert. In der wichtigen Moment sehr, sehr wichtig, im mentalen Bereich, im Sport immer wichtig gewesen, am Start oben zu stehen, mental eigentlich an die Schwächen denken. In diesem Moment hast du die Leistung nicht abgerufen, wenn du denkst, oh, in dieser Eisblotter verliere ich sie und das Material passt heute gleich nicht. In einem Moment musst du mit deinen Stärken umgehen und sagen, das kann ich besser als der andere, da bin ich stark, das Material passt heute.
Mhm.
Und diese Sachen nehme ich schon mit. Das sind Leitsätze natürlich, die über Jahre entstanden sind, die ich hier und dort schon gelernt habe.
Mhm. Stärken, stärken. Ja. Ich habe noch ein paar Aussagen von dir, die ich gerne mitgebe, aber zuerst möchte ich Danke sagen, lieber Silvano, für deine Gastfreundschaft hier im Giantini. Ich habe es können dreimal. Das Teilen von deiner bewegenden Geschichte und deine Inspiration für so viele Menschen da draußen und für mich jetzt heute sehr fest. Danke vielmals.
Gerne geschehen.
Frage zuerst dich, hast du eine Take-Home-Message? Etwas, wo du sagst, ja, komm, hey, look, hast zwar jetzt vorhin schon vieles gesagt, und sonst habe ich noch ein paar Aussagen von dir selber, die ich gefunden habe.
Nein, wir haben, glaube ich, sehr offen diskutiert und geredet miteinander in der letzten Stunde und haben eigentlich relativ offen und ehrlich können dir einen Haufen erzählen von meinem Leben.
Ja, sehr. Ich habe einige Aussagen aus dem Interview auf paraplegie.ch von dir, die ich vorlesen und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, einen kurzen Moment, vielleicht sogar die Augen zu schliessen und die Worte, die tiefe Message wirken zu lassen. Man muss lernen, loszulassen vom alten Leben und bereit sein für ein neues. Wichtig ist, dass man sich nicht versteckt und offen ist für Neues. Auch wenn es Rückschläge gibt, man wird daraus lernen und meist aus Krisen stärker zurückkommen als vorher. Mein Vertrauen in mich selber hat mir dabei sicherlich auch geholfen, Neues wieder anzugehen, neue Ziele und Visionen aufzubauen und dafür zu arbeiten. Ich wusste, ich werde es schaffen. Das Leben ist trotz der Behinderung sehr lebenswert. Danke vielmals für die Aussagen, Silvano. Mehr über dich findet man auf Giantieni, das heisst TGANTIENI.ch. Beltra.ch ist noch eine Homepage. Auf Instagram, Facebook kann noch ein bisschen reingüchseln. Und dann ja, hören ihr oder findet ihr den Podcast, den Flow im Podcast auf allen möglichen Plattformen, Podigy, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich auch mega dankbar für 5 Sternchen und immer auch für ein ehrliches Feedback. Der Flow im Podcast ist werbefrei und soll für alle gratis sein. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jedoch das Empfinden habt, dass unsere Worte und Energie eine Wirkung zeigen, unsere Geschichte und Visionen euch helfen im Leben, dann dürft auch ihr mir helfen und die Energie von den Energiefluss in Form von einem Batzeli zurückfliessen lassen, am einfachsten via Twint mit kurzem Vermerk an 079 405 29 45. Dafür danke ich von Herzen. Danke vielmals, lieber Silvano.
Gerne geschehen. Jetzt ist Flowing You und...
Jetzt kommt der Schluss. Okay. Wir probieren es. Singen zusammen. Kommen wir zu unserem traditionellen Schluss und singen zusammen Flowing Me and...
Flowing You.